Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei die beiden Tobis. Schönen guten Sonntagnachmittag euch beiden.
Hallo.
Na, wie ist es?
Na, ja, ist gut.
Ja, alles schön bei euch.
Ja, alles bestens hier.
Das ist schön. Ich habe gehört, vorhin startete die Formel 1. War spannend?
Start war spannend danach, bisher noch nicht. Runde 22 von 67 läuft.
Bist du still?
Ich wollte eigentlich nur testen, ob du wie letztes Mal einfach nebenbei das Rennen schaust.
Ja, natürlich.
Und das sagt mir zwei
Unglaublich.
Dinge. Das sagt mir zwei Dinge. Einerseits bist du echt mutig und andererseits passiert da so wenig, dass du dich tatsächlich ausreichend auf die Sendung konzentrieren kannst. Da bin ich beruhigt, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse einfach nichts.
Du verpasst ganz sicher nichts. Und wenn, dann sage ich Bescheid und dann lyncht mich Tobi W. beim nächsten Mal.
Wie immer.
Genau, wie immer. Treffen
also
sich immer
du auch so schon,
zum,
aber...
Treffen
aber.
Sich immer dienstags zum Lynchen.
Zum Lynchen in München.
Wow.
Ach nee, das wäre ja bei dir, Phil.
Des Reimes wegen, bitte sich nicht aufzuregen. Lassen Sie die Themen einsteigen und zwar ins Fahrerkarussell. Wir haben ja vom Live-E-Pod vom letzten Dienstag, haben wir quasi den News-Block noch übrig und der ist ja dermaßen lang geworden. Wir haben nach anderthalb Stunden gemerkt, wir sind noch nicht mal mit dem ersten Renntag fertig und da hat sich dann doch ein bisschen hingezogen am Ende. Aber ich meine, ja, wie das immer so ist, der Podcast ist zu Ende, wenn alles gesagt wurde. Und das war dann halt jetzt so. Ne? Wir haben allerdings dann die News-Themen weggelassen. Das hätte einfach den Rahmen gesprengt. Und die kommen jetzt. Ne? Fangen wir doch an, weil ja jetzt gerade frisch die Saison vorbei ist, mit dem Fahrerkarussell. Was gibt Neues?
Naja, wir haben ein paar Fahrer, die eventuell den Helm an den Nagel hängen, wir haben ein paar Fahrer, die unbedingt Formel E fahren wollen, ein paar Fahrer, die vielleicht keinen Vertrag mehr kriegen, ein paar Fahrer, die angeblich einen Langzeitvertrag haben, das aber alle überrascht eigentlich steht es bisher nur bei Audi und Tachita fest, dass die mit der gleichen Fahrerpaarung an den Start gehen, Jaguar ebenfalls, aber sonst ist The Silly Season wide open. Tja, wollen wir vielleicht mal Team für Team durchgehen?
Ja,
ich weiß nicht. Das wäre vielleicht ganz interessant. Also, wir haben Audi an erster Stelle, die sind voll. Dann haben wir auch noch Jaguar, die sind voll. Wir haben Venturi, da ist Felipe Massa drin. Tachita ist auch voll, aber zurück zu Venturi. Felipe Massa ist drin. Und dann ist natürlich noch die Frage. Das ist doof. Ich habe jetzt die Ecke denken müssen. Ja. Das war ganz doof. Jedenfalls hier, diese drei Teams sind voll und dann Venturi, da steht Felipe Massa fest. Der fährt auf jeden Fall nächstes Jahr. Wer aber neben Felipe startet, das weiß man noch nicht. Und da gibt es einige Anwärter auf diesem Platz. Einerseits natürlich die beiden aktuellen Venturi-Fahrer, Maru Engel und Edo Mortara. Andererseits aber auch nach seiner hervorragenden Leistung in Berlin und in New York, Tom Dillmann, der in New York auf jeden Fall eine Bewerbung abgeschickt hat. Wobei man da sagen muss, dass Dillmann in Interviews in New York auch noch gesagt hat, dass Venturi schon voll sei und er keine Chance mehr da hätte. Scheint also so, als könnte man Dillmann aus dieser Gleichung schon rausnehmen bei Venturi.
Aber sicher aber nicht aus der Formel E, oder?
Nicht aus der Formel E, weil der hat echt tolle Leistungen gezeigt. Tobi, was meinst du? Wer hatten die besten Chancen auf den zweiten Venturi-Platz nächstes Jahr?
Felipe Massa ist zwar ein erfahrener Pilot, allerdings Formel E ist noch Neuland für ihn, auch wenn er so ein paar Testfahrten schon gemacht hat. Er startet aber quasi mit null Rennerfahrung in der Formel E. Deshalb gehe ich davon aus, dass Venturi einen der beiden jetzigen Piloten behalten wird und den zweiten möglicherweise an das neue HWA-Team abgeben wird. Ob es jetzt Engel oder Mortara ist, ich glaube, da sprechen einige Gründe für jeden der beiden und gegen jeden der beiden. Dann könnte man eine Münze werfen, würde ich sagen. Ich würde tendenziell eher Maru Engel weiter bei Venturi sehen, aber auch nur mit einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz höherer Wahrscheinlichkeit. Eduardo Mortara dann in der nächsten Saison als Neuzugang oder beim neuen Team von HWA, das ja den Weg für das Mercedes-Werksteam in die Formel E ebnen soll.
Das finde ich lustig. Ich sehe es tendenziell eher anders. Wobei man aber auch für Mortara das Argument nennen könnte, also es gibt natürlich für beide Fahrer eine ganze Menge Argumente. Also Engel Platz 4 in Paris erzielt, toller Fahrer, lange Vorgeschichte mit Mercedes, ich glaube seit 2008 ist der Mercedes-Werksfahrer oder 2007 schon, damals in die DTM eingestiegen mit den Sternen. Allerdings eben, naja, auch HWA-Fahrer, ne? HWA, muss man sagen, ist ja eigentlich das Einsatzteam von Mercedes in allen Sportarten außer Formel 1. Und dann arbeitet neuerdings für HWA, das Team von Hans Werner Aufrecht, deswegen die drei Buchstaben, arbeitet seit neuestem Franco Chiocchetti da. Das ist der ehemalige Renningenieur von Lucas di Grassi, der, vor dieser Saison bei Audi gekündigt hat. Ich weiß man eigentlich gar nicht, ob er gekündigt hat oder rausgeworfen wurde. Es klang eher nach Kündigung, aber nach einer freundlichen. Tja, und Franco arbeitet jetzt bei HWA und ist der ehemalige DTM-Ingenieur von Edo Mortara. Also auch da gäbe es eine Verbindung. Tja, abwarten und Tee trinken, viel mehr können wir da eigentlich nicht tun, oder?
Das stimmt. Ja, wie gesagt, Edo Mortara ist ja noch nicht so lange bei Mercedes, der war ja lange Zeit bei Audi.
Hat auch für Abt getestet damals, ich glaube Saison 2 oder sowas oder 3 hat der für Abt mal wegen der Audi-Verbindung den Formel-E-Renner getestet.
Genau, und wie gesagt, ist dann zur DTM-Saison 2017 zu Mercedes gewechselt mit ganz hohen Erwartungen, war bei Audi am Ende sehr unglücklich darüber, dass sich Audi für die Fahrerwertung dann relativ früh in der Saison festgelegt hatte und er, glaube ich, 2 oder sogar 3 Mal in der Saison Platz machen musste für Jamie Green und für Matthias Ekström, die dann aber auch beide nicht den Titel gewinnen konnten. Und wie gesagt, seitdem Mercedes-Werksfahrer, dann kam natürlich die große Bombe, Mercedes steigt aus der DTM aus und ich denke, man musste sehen, dass man dann den Edo Mortara irgendwo untergebracht bekommt. Und ich persönlich sehe ihn deshalb eher bei HWA. Und wie gesagt, gerade Maro Engel, der jetzt ja auch schon etwas mehr Erfahrung in der Formel E hat. Edo Mortara ist ja auch diese Saison Formel E Rookie gewesen. Das muss ja nochmal dazu bedenken. Mhm. Und wie gesagt, ich denke, dass man den erfahreneren Formel E-Piloten Maro Engel deshalb als Partner von Felipe Massa im Team lassen wird. Ich sag mal, von der Performance, von der Leistung her haben es beide drauf, definitiv. Du sprachst ja eben schon den 4. Platz von Maro Engel in Paris an. Auf der anderen Seite, Edo Mortara wurde schon bei seinem zweiten Formel-E-Rennen in Hongkong 2. und hätte sogar gewonnen, wenn er die Kiste nicht kurz vor dem Ende des Rennens einmal im Kreis gedreht hätte, sage ich mal. Ja, aber wie gesagt, ich denke, da wird innerhalb der nächsten Wochen wird die offizielle Bestätigung kommen, entweder von HWA oder von Venturi, und dann denke ich, sollten sich da die Sachen geklärt haben. Ja, gehen wir mal weiter bei den Teams. Wir haben ja Renault Edams, die ja zukünftig nicht mehr von Renault, sondern vom japanischen Hersteller Nissan eingesetzt werden. Nee, Quatsch. Genau andersrum. Dams wird weiterhin die Einsätze betreuen, aber nicht von Renault, sondern vom japanischen Hersteller Nissan. Und da ist Sebastian Buemi ja als Fahrer fest im Sattel. Es gab schon diverse Gerüchte, wer den 2. Platz einnimmt. Aber da stehen hauptsächlich Fahrer auf der Liste, die bislang noch nicht in der Formel E aktiv gewesen sind. Jan Mardenborough zum Beispiel, der ja auch beim Paris E-Prix anwesend gewesen ist. Ja, das ist ein weiteres Team, wo, ich sag mal, zumindest ein Teil der Plätze oder einer von zwei Plätzen schon vergeben ist. Ja, und dann haben wir noch eine ganze Reihe von Teams, wo offiziell zumindest noch beide Plätze zu vergeben sind. Fangen wir mal an, zum Beispiel Virgin Racing. In diesem Jahr noch DS Virgin oder dieser Saison noch DS Virgin gewesen. Die Trennung von DS und Virgin ist allerdings hinter den Kulissen längst beschlossene Sache. Das deutet auch klar darauf hin, dass die Entwicklungstestfahrten von DS, von den beiden Techita-Fahrern gemacht werden, André Lotterer und Jean-Éric Vergne, die auch in der vergangenen Woche für DS im Einsatz waren. Wie gesagt, bei dann Virgin Racing, die mutmaßlich Audi-Antriebsstränge beziehen werden für die kommende Saison, sind offiziell noch beide Plätze zu vergeben. Ob Sam Bird da jetzt allerdings das Team verlassen wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der könnte durchaus da noch eine Saison beim Team dranhängen, nachdem er ja in dieser Saison lange um die Meisterschaft gekämpft hat und dann am Ende nur Dritter wurde. Wer sein Teamkollege wird, das ist allerdings vollkommen offen, denn Alex Lynn, ich sag's mal so, hat sich in dieser Saison nicht mit Ruhm bekleckert. Das denke ich, kann man so auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja, weitere Teams, Dragon Racing, da stand Jerome D'Ambrosio ja schon vor dem Berlin-E-Prix auf der Kippe, auch wenn er dann anschließend in Zürich mit einem sensationellen dritten Platz das beste Saisonergebnis des Teams geholt hat. Aber wie gesagt, für nächste Saison ist auch immer noch fraglich, ob er einen neuen Vertrag bekommt. Sein Teamkollege José María Pechito López scheint da allerdings etwas fester im Sattel zu sitzen, auch wenn da noch nichts veröffentlicht wurde. Und ja, sein Teamkollege könnte, das ist ja auch immer mal wieder Teil von irgendwelchen Gerüchten, könnte ein weiterer deutscher Fahrer werden, nämlich der ansonsten Formel-2-Pilot Maxi Günther, der auch offizieller Test- und Ersatzfahrer des Dragon Racing Teams ist. Mhm.
Und auch schon zu einigen Rennen mitgereist ist, ne? Also der war in Berlin vor Ort, da haben wir nett geplauscht miteinander. Er hätte da ja eigentlich schon Jerome D'Ambrosio ersetzen sollen, wie dann nach dem Rennen rauskam, weil die Leistungen eben nicht stimmten und dann wäre es das Heimrennen geworden für Günther und all sowas. Also Potenzial war schon in Berlin da, dann hätte man allerdings wieder die Fahrer wechseln müssen für die letzten drei Rennen, das wäre nicht schön geworden, deswegen blieb es für den letzten Saisonabschnitt bei der Paarung López und D'Ambrosio. Aber Günther, der klopft auf jeden Fall an. Und das war auch nicht das einzige Mal, dass der für Dragon bei der Formel E war. Schon den Rookie-Test in Marrakesch gefahren im Januar. Tja, also Maxi Günther, der klopft auf jeden Fall am Türchen von Jay Penske, dem Teamchef von Dragon Racing, an. Ein anderes sehr interessantes Team vor der nächsten Saison, fast das interessanteste Team, ist Mahindra, meiner Meinung nach. Die haben sich so toll präsentiert die letzten Jahre, gehörten immer zu denen, die ganz weit oben mitspielen konnten. Dieses Jahr Team Vierter geworden im Gesamtstand am Ende der Saison. Und da könnten sich potenziell gleich beide Fahrer von der Formel E verabschieden. Einmal Nick Heidfeld, der ist inzwischen 41, glaube ich, und überlegt so langsam vielleicht den Helm an den Nagel zu hängen. Zumindest in der Formel E. Die letzte Saison war extrem frustrierend für ihn, hat er auch selbst gesagt. Tja, und überlegt jetzt eben und spielt mit dem Gedanken, jetzt so langsam mit dem Motorsport aufzuhören. Eventuell gastiert er hin und wieder nochmal in der Rallycross-Meisterschaft, der WRX. Da könnte man ihn eventuell nochmal am Lenkrad von einem Fahrzeug sehen. Aber es scheint so, als würde Heidfeld über ein Karriereende vielleicht eventuell, ich weiß es ja nicht, nachdenken.
Zumindest als
auch Fahrer, eine Option, ne? als Teamrepräsentant wäre denkbar, so administrativ, so Teamberater, wie es Pedro de la Rosa bei Tachita ist. Vielleicht als Teamchef oder irgendwas in diese Richtung. Haben wir ja bei Audi Alan McNish, dann haben wir Venturi, Susie Wolf, dann haben wir Jaguar, James Barclay. Das sind alles ehemalige Rennfahrer. Eventuell könnte sich Heidfeld auch bei einem anderen Team als Administrator irgendwo in irgendeiner Funktion einen Platz vorstellen. Und dann hat Felix Rosenqvist, der zweite Mahindra-Fahrer in der abgelaufenen Saison, ein Angebot potenziell aus der IndyCar-Serie in den US von A und Kanada, Nordamerika. Also Mahindra eventuell mit beiden Fahrern, die Goodbye sagen. Rosenqvist, muss man sagen, das Angebot ist noch nicht wirklich formal und das ist auch von einem Team, das momentan nur überlegt, eventuell einzusteigen ab 2019. Das ist das Scuderia Corsa Team, was beim Indy 500 schon dieses Jahr gestartet ist. Denkt eben über einen Einsatz nach im nächsten Jahr. Und Rosenqvist, der auch damals in der Indy Lights gestartet ist, wäre eben ein potenzieller Kandidat für dieses Team in der IndyCar. Und damit müsste sich Mahindra gleich nach zwei neuen Fahrern umgucken für die neue Saison. Auch da gibt es noch keine News. Das sollten wir vielleicht noch sagen, jetzt hier so mittendrin. Alles natürlich Mutmaßung, was wir hier machen. Also wir haben keine Ahnung, was passiert, aber das sind so, na, die educated guesses eventuell. Naja, so eben unsere Einschätzungen. Und Mahindra potenziell also gleich mit zwei neuen Fahrern in Saison 5.
Ja, als nächstes Team haben wir dann das NIO-Team, den nächsten oder den zweiten das zweite chinesische Team. Da ist auch viel fraglich. Das Team ist ja gerade in New York dadurch aufgefallen, so ein kleines Fahrerproblem zu haben, sage ich mal. Oliver Turvey hat eine super Saison mal wieder abgelegt, hat im Endeffekt in allen, bis auf einem einzigen Rennen, in dem er gestartet ist, sich für die ersten 10 qualifiziert. Ganz hervorragende Leistung gezeigt, hat quasi auch alle Punkte des Teams bis auf einen einzigen im Alleingang geholt. Und ja, wie gesagt, war stets bester Neo-Pilot. Und ja, in der restlichen Saison sind seine Teamkollegen Luca Filippi gewesen und Marching War, die allerdings beide keine Schnitte gegen den Briten gesehen haben. Jetzt allerdings ist das Gerücht in New York aufgetaucht, dass offensichtlich Luca Filippi einen Langzeitvertrag hat mit dem Team, der ihm offensichtlich auch ganz unabhängig von seiner Leistung ein Cockpit bei NIO
sichert,
genau, richtig. Weiß nicht, Tobi, kannst du da noch was mehr zu sagen?
Nö, aber Luca kann es selber sagen. Wir haben einen O-Ton da.
From my point of view, it's quite clear. I have a multiple-year contract. So,
how long is it? Is it lasting the contract?
I'm not sure exactly what I can tell you. Okay. Last time I was told to say that I had a multi-year contract.
Okay. Well, that's something.
But at least, you know, from my point of view, it's quite clear. Then, you know.
Da fehlt uns jetzt eigentlich nur noch das MSN AD Andretti, die rote Laterne-Team. Die dann nächstes Jahr BMW powered sind, ne? Nicht nur powered, sondern komplett irgendwie ein BMW-Team sind.
Nee, ich denke, BMW-Werksteam.
Genau.
Ja. Also Sarasa, der ist eigentlich fertig, ne?
Ja.
Ja, also er war nie ein schlechter Fahrer. Der hat ein Rennen gewonnen in London und dann wurde ihm der Sieg aberkannt, weil er, weiß ich nicht, in der letzten Kurve irgendwie zu viel Energie verbraucht hatte und der Akku dann leer war und der mit mehr als den ihm verfügbaren 28 Kilowattstunden Energie in der Batterie über die Linie gekommen ist. Deswegen wurde ihm der Sieg aberkannt. Also Sarasan kann schon fahren, aber der hat ja eigentlich schon seine Karriere beendet nach dem Saisonfinale von Saison 3 damals in Montreal. Also der ist, denke ich, raus bei BMW.
Ja.
Felix da Costa als langjähriger BMW-Pilot, den sehe ich drin. Und der kriegt aber, Tobi, auf jeden Fall einen neuen Teamkollegen, oder?
Da gehe ich auch von aus. Andretti hatte Sarasin ja quasi aus der Rente zurückgeholt, nachdem sie dann doch relativ kurz vor Saisonende dann eingesehen haben, dass Tom Blomqvist da höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Topfahrer wird in dieser Saison. sagt von daher. Aber wie gesagt, da sich der Einfluss von Andretti da ja verringern wird in der kommenden Saison, weil es ein BMW-Werksteam wird, gehe ich davon aus, dass da BMW auch einen der eigenen Werksfahrer unterbringen wird. Bruno Spengler zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, der auch beim Rookie-Test gefahren ist, für das Team.
Und auch die letzten Wochen immer wieder bei den Privattests fährt. Also Spengler, der hat nicht nur den Rookie-Test gefahren, sondern auch den Saison 5-Renner schon mehrmals.
Das deutet doch darauf hin, dass wir vielleicht dann in der nächsten Saison wieder einen kanadischen Fahrer in der Formel E sehen werden, nachdem sich bislang da ja kanadische Fahrer nicht so mit Ruhm bekleckert haben.
Ich glaube, der letzte kanadische Fahrer war Jacques Villeneuve, kann das sein?
Ja, ich glaube, der letzte und auch der einzige, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und vielleicht, Freunde, kommt doch alles ganz anders. Und wir haben einen kompletten Stuss erzählt heute und es wird große Reise nach Jerusalem gespielt und wer will noch mal, wer hat noch nicht, der darf sich einen Platz nehmen in der Formel E.
Na, wenn es so einfach wäre. Es
verrückt die nächsten Wochen.
Dann schicke ich mal noch eine Postkarte. Ja, nee, gut. Kann natürlich prinzipiell immer alles anders kommen. Alle Angaben ohne Gewähr. Das haben wir jetzt hier natürlich in weiten Teilen geraten. Aber ist ja auch nicht so, als würde man über die Saison nicht das eine oder andere mitbekommen und könnte auf Basis von etwas raten. Ja, ist ja nicht komplett aus dem Bauch raus. Schauen wir mal, was draus wird. Erwartest du große Überraschungen, Tobi, oder wie?
Och, ich denke schon, dass wir die eine oder andere große Überraschung erleben werden. Ich weiß von nichts, also das sage ich jetzt einfach nur so aus dem Bauchgefühl. Aber ich denke schon, dass wir eine ziemliche also hier und da mal große Überraschungen erleben können. Doch, doch.
Da sind wir mal gespannt.
Auch Adam Carroll will ja noch fahren, ne? Denn ich gucke gerade auf unserer Seite so ein bisschen durch alle Fahrer durch, während ich hier rede. Der möchte ja auch nochmal ein Cockpit haben. Der war in Paris vor Ort und war in Zivil nur am Donnerstag und Freitag, ist am Samstag wieder nach Hause geflogen, um da nicht aufzufallen. Der möchte auch. Ich erinnere mich noch an Roberto Meri, der vor der vierten Saison irgendwann mal gesagt hat, ach ja, übrigens, ich habe schon einen Vertrag unterschrieben und bereite mich jetzt darauf vor. Den haben wir nie irgendwo in der Nähe von einem Formel-E-Auto gesehen. Mhm. Ach, naja.
Naja, muss man mal abwarten. Aber so Supermarketing, extrem große Namen, PR-Coups, die überraschen, wie zum Beispiel Massa kommt jetzt tatsächlich zum Venturi-Team, das glaube ich nicht, dass das noch passiert, oder? Irgendwie so die ganz großen Namen, schätze ich mal, sind wohl jetzt gerade nicht zu erwarten.
Der größte Name, an den ich so denken könnte, wäre vielleicht Giovinazzi, der bei Virgin potenziell unterkommen könnte oder Nick de Vries potenziell bei Virgin unterkommen könnte. Die Namen schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, die sind bestimmt falsch. Aber ich sag, wenn Alexlin rausgeht, besteht zumindest eine Chance von einem gewissen Prozentsatz, dass Antonio Giovinazzi oder Nick de Vries, beides glaube ich aktuelle Formel-2-Fahrer, wenn nicht ehemalige Formel-2-Fahrer, bei Virgin reinkommen. Giovinazzi ist ja immer noch in Verbindung mit Sauber in der Formel 1. Ich glaube, das wird er dann eher der Formel E vorziehen. De Vries ist, glaube ich, auch happy in der Formel 2, aber trotzdem, ach ja, ja, ich sag nicht viel mehr, aber ich schmeiß den Namen einfach mal in den Raum, weil die sind in den letzten Wochen und Monaten mal hin und wieder aufgetaucht. Deswegen mal so, um die im Hinterkopf zu behalten.
Ja, lassen wir das auf uns zukommen. Ich glaube, man kann sagen, es kommt genauso oder anders. Dann gehen wir doch nahtlos über zum nächsten Thema. Kürzlich hatte doch der Alejandro Agag hatte doch sich eingebildet, er könnte doch einfach die Formel E kaufen. Jetzt mal komplett hier 600 Millionen Euro und dann bin ich euer Bernie Ecclestone. Und das hat aber jetzt am Ende nicht so richtig geklappt. Ne? Was ist er jetzt sehr am Boden zerstört und oder wie sieht's aus? Habt ihr was mitbekommen?
Das ist auch so ein Fall von genauso oder halt anders, ne?
Ja. Das ist gleich, ne?
Ja, Tobi, du kennst dich damit aus mit dem Thema. Erzähl mal.
Ja, richtig. Genau, das ist ja einige Wochen her, dass Alejandro Agag da das einfach mal das Angebot rausgehauen hat. Ich sag mal, damit so etwas mehr Anteil an der Formel E erwerben wollte. Man muss dazu sagen, Agag besitzt bereits Anteile an der Formel E bzw. an der Formula E Holdings Limited. Das ist die Firma, die Formel E gehört. Die hatten ihren Sitz in Hongkong, überraschenderweise in einem doch für Firmen als Steuerparadies geltenden Ort. Aber lassen wir das. Das sind Zufälle. Genau.
Aber er hat irgendwie so 8-10%, oder?
Genau, richtig. Auf maximal 10% werden seine Anteile geschätzt. So ganz genau ist das nicht bekannt, weil da auch zum Teil mit Strohmännern und oder Strohfirmen gearbeitet wird. Mutmaßlich auch aus steuerlichen Gründen. Aber So, bevor wir da jetzt ganz vom Thema abweichen.
Thema für den Steuerpodcast.
Genau. Wie gesagt, er hatte da, wie jetzt rauskommt, mit einigen Unterstützern in seinem Rücken, da dieses 600 Millionen Euro Angebot abgegeben. Und ich hatte die Hoffnung, da vielleicht dem einen oder anderen Teilhaber ein paar Anteile abnehmen zu können, zum Verkauf bringen zu können, sage ich mal. Aber das ist jetzt offensichtlich gescheitert, das Thema. Keiner der Anteilseigner war bereit, zu diesem Zeitpunkt seine Anteile an Alejandro Agag zu verkaufen. Und Alejandro Agag ist allerdings da jetzt nicht am Boden zerstört und sagt, nee, dann will ich auch mit der Formel E nichts mehr zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil sagt weiterhin, dass er mit vollem Einsatz seinen Posten als CEO der Formula E Holdings weiter ausüben wird, auch weiter mit 100% Einsatz. Nur, dass es ein bisschen schade ist, dass es ihm nicht gelungen ist, da noch mehr der Anteile zu erwerben. Wie gesagt, er sprach dann auch selber davon, dass es diverse Interessenten gibt, die in die Formel E einsteigen wollen, die daran investieren wollen. Wir hatten ja kürzlich erst das Thema, dass Nico Rosberg sich Anteile an der Serie gesichert hat und da jetzt als Investor auftritt. Wie gesagt, da 600 Millionen Euro waren als Gesamtsumme den anderen Investoren wohl zu wenig. Was natürlich jetzt noch dazu kommt, die Firma Formula E Holdings scheint in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich Gewinn zu machen. Bislang war das ja immer so ein Zuschussgeschäft. Die haben immer rote Zahlen geschrieben und da war, sage ich mal, auch Agag immer etwas vorsichtig, wenn er in diese Richtung sich geäußert hat. Ja, da müssen erstmal Investitionen getroffen werden und da muss erstmal Geld investiert werden, bevor man da welches mit verdient. Und gesagt, das Thema hat sich allerdings jetzt offensichtlich erledigt, denn die Finanzlage der Firma hat sich durch einen vor wenigen Wochen verkündeten Deal massiv verbessert, nämlich dass der Saisonauftakt der Formel E in den nächsten 10 Jahren in Saudi-Arabien, und zwar in der Hauptstadt Riyadh bzw. im Stadtteil Diraja stattfinden wird. Und dem Vernehmen nach haben die Saudis einen hohen zweistelligen Millionenbetrag als Vorauszahlung für diesen 10-Jahres-Vertrag abfließen lassen. Und ja, damit steht die Formel E im Moment finanziell ganz gut da. Und ich sag mal, das ist mit ein Grund, weshalb die Leute, die in die Formel E investiert haben, jetzt sehen, oh, da kommt was rein, wir verdienen Geld damit und sich dann sicherlich dann auch nicht jetzt schon von Anteilen trennen wollen, sondern ich sag mal, die Zeit, wo jetzt Gewinne erwirtschaftet werden, einfach mal mitnehmen wollen und dann auch für ihre Investitionen, die sie früh in die Rennserie getätigt haben, dann auch erstmal was rausbekommen möchten.
Du bist ja ein Gott der Überleitung, Tobi.
Ich wollte es gerade sagen. Riyadh ist natürlich ein gutes Stichwort, ne?
Mhm. Da haben wir nämlich auch Meldungen aus der letzten Woche. Und zwar soll es dort, ich mache jetzt einfach mal nahtlos weiter, einen Rookie-Test geben. Er ist zurück. Der Young Drivers Test der Formel E oder Rookie Test, wie wir ihn nennen, den gab es ja schon, das haben wir vorhin schon angeschnitten, diesen Januar in Marrakesch nach dem zweiten Saisonlauf. Dieses Mal soll es noch früher stattfinden, in Riyadh nämlich, nach dem ersten Saisonlauf der jetzt anstehenden 5. Formel E-Saison 2018-19.
Wisst ihr eigentlich, dass bis zum ersten Saisonlauf von jetzt an noch 145 Tage sind? Wie schrecklich ist das? Ich bin gerade ganz am Boden zerstört. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil nämlich der Ticker mit dem, das nächste Rennen ist in so und so vielen Tagen, der ist da nicht, bis die Saison wieder kurz vor Start ist bei uns auf der Website. Und 145 Tage, ich meine Güte, da muss aber jetzt noch einiges passieren, damit wir nicht die ganze Zeit traurig sind. Ne? Aber sprich weiter, Tobi.
Ja, es ist so lang. Aber immerhin kriegen wir dann eben fast schon ein Doppelwochenende mit Rennsport. Einmal das Rennen am Samstag Und dann planmäßig der Rookie-Test am Montag danach. Und das ganz Besondere, das ist einmal ganz besonders, dass das 2 Tage danach stattfindet. Denn man bemerke, der Kurs in Diriyah, wie hast du, hat Tobi den gerade genannt? Diriyah. Ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht. D-I-R-I-Y-Y-A. So schreibt sich das. Ihr dürft euch jetzt selbst zusammenbasteln, wie man dieses Wort ausspricht. Ja. Straßenkurs, ne? Das ist so ein Vorort von Riad. Da wohnen irgendwie 30.000 Menschen oder sowas. Und da soll der Formel-E-Kurs aufgebaut werden momentan. Und wenn der Rookie-Test 2 Tage nach dem Lauf stattfindet, dann heißt das, dass die Strecke auch 2 Tage extra dastehen muss. Üblicherweise baut die Formel E ja alles ab, schon während der Siegerehrung eigentlich.
Richtig.
Fängt das an mit dem Abbau der Strecke. Tja, und jetzt muss da die Strecke den kompletten Samstag, den kompletten Sonntag und den kompletten Montag dastehen, damit da noch getestet werden kann. Mit abgesperrten Straßen und Mauern und Fangzäunen und Markierungen auf der Fahrbahn und allem Pipapo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da die Anwohner groß freuen, weil wenn man auf Google Maps das mal ein bisschen nachschlägt, da gibt es momentan eigentlich nur eine, vielleicht 2 Straßen, die nach Riad hinführen und wenn die Leute dann arbeiten gehen müssen. Gut, Wochenende ist jetzt nicht unbedingt, also Wochenende ist am Sonntag und Montag, so meinte Timo das zumindest, das war mir auch neu. Wie auch immer, ob man jetzt arbeiten gehen muss am Montag oder nicht arbeiten gehen muss am Montag, man möchte, glaube ich, schon irgendwie mal Anschluss haben an Riad selbst. Tja, und das geht aber nicht, wenn die Straßen komplett abgesperrt sind und alle Wege vielleicht zu sind. Tobi hat noch irgendwo gehört, das war mir auch neu, aber ich kriege ja sowieso nichts mit, dass man noch eine neue Straße dafür extra hinbaut.
Das würde mich ja nicht vorstellen, mal wundern, ehrlich gesagt.
Nee, würde mich auch nicht wundern. Tja, kann man sich jedenfalls vorstellen, ob so passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls bleibt die Strecke 2 Tage länger stehen, was mich sehr überrascht hat. Das ist die eine große Story da dran, neben wir haben noch mal einen Rookie-Test. Die andere große Story da dran ist, dass auf Drängen von der saudi-arabischen Führung auch Fahrerinnen dort teilnehmen dürfen. Wir erinnern uns, in Saudi-Arabien im Königreich durften bis vor kurzem keine Frauen auf öffentlichen Straßen hinter dem Lenkrad eines Fahrzeugs sitzen und Auto fahren. Das hat sich jetzt kürzlich geändert, im Juni, glaube ich. Seitdem ist es erlaubt, dank der Vision 2030 vom aktuellen Kronprinzen, der das Land versucht, ein wenig zu liberalisieren und zu verwestlichen im Endeffekt. Naja, und als Teil dieser Vision 2030 sollten auch Fahrerinnen es jetzt zur Formel E schaffen im Rahmen dieses Rookie-Tests. Bis zu 5 können da teilnehmen. Da darf die Formel E auch ein bisschen drängen von der Formula E Holdings an. Tja, und Fahrerinnen hatten wir schon ein paar. Da hatten wir Simona de Silvestro und Catherine Legg und da hatten wir Michela Cerutti in den ersten paar Jährchen, überhaupt im ersten Jahr eigentlich der Formel E. Tja, und jetzt noch ein paar mehr beim Rookie-Test in Riad. Was allerdings auch relativ kontrovers ist, ne?
Was denn? Insgesamt? Achso, du meinst diese politischen Hintergründe und dergleichen, die ganze Situation in Saudi-Arabien ist, was du meinst jetzt gerade, oder?
Ganz genau, ja. Weil die Formel E gibt sich halt dafür her, als Medium zwischen Saudi-Arabien und der Welt, so um zu zynische Zungen könnten behaupten, die saudische Führung würde die Formel E benutzen, um der Welt zu zeigen, wie toll das Land doch sei. Dabei ist es das gar nicht. Da darf jetzt jeder draus machen, was er oder sie möchte, aber ich vermute fast, dass das es ist auf jeden Fall ein Gespräch wert und ein Gedanken wert, darüber nachzudenken, was die Rolle der Formel E in dem Land eigentlich soll. Oder?
Ja, ich befürchte schon fast, dass das als großes Marketinginstrument missbraucht werden soll, um es mal auf die Spitze zu treiben. Allein schon die Tatsache, dass die Formel E in Saudi-Arabien fährt, ein Land, das doch einen hohen zweistelligen Prozentanteil seiner Exportwirtschaft mit Erdöl macht. Gesagt, allein die Tatsache, dass die Formel E in Saudi-Arabien fährt, soll ja da eigentlich helfen, dass Saudi-Arabien da ein besseres Image in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit und so weiter bekommt. Und dann zusätzlich auch noch versuchen, der Welt zu zeigen, wie fortschrittlich man sich da jetzt doch gibt in Bezug auf Frauenrechte, finde ich doch ein wenig zynisch, um es mal ehrlich zu sagen, weil wie gesagt, selbst im ersten Halbjahr 2018 durften dort Frauen noch kein Auto fahren. Das soll dann von heute auf morgen anders sein und in nicht ganz 5 Monaten ist es das große Land, das Frauenrechte vorantreiben will in der Welt. Ich bin da mehr als skeptisch, wenn ich das so sagen soll. Also wie gesagt, ich glaube, dass das doch sehr, sehr, sehr viel PR-Getue ist und die Situation da ähnlich wie das jetzt bei der Fußball-WM in Russland war, dann doch deutlich positiver dargestellt werden soll, als sie dann de facto auch vor Ort ist.
Ja, bei der
Geschichte hätte ich es nicht ausdrücken können.
Bei der Geschichte mit den Frauenrechten teile ich eure Skepsis, ehrlich gesagt. Was die Geschichte mit dem Öl angeht, sehe ich ehrlich gesagt, dass sie da einen clevereren Weg gehen, als das vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ja, die machen viel mit Öl und aus Öl. Andererseits haben sie schon verstanden, dass erneuerbare Energien auf jeden Fall die Zukunft sind. Das ist aber auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite werden sie natürlich, wären sie blöde, wenn sie ihr Öl nicht weiter exportieren und teuer verkaufen würden.
Genau.
Andererseits denken sie im Innern ihres Landes aber schon auch Richtung Nachhaltigkeit und zukunftsfähige erneuerbare Energien. Ja, sie nutzen halt die Leute, die darauf angewiesen sind, auf dieses Öl oder glauben, darauf angewiesen zu sein. Die nutzen sie durchaus aus, aber es ist nicht so, als würden sie nichts tun für die nächsten Jahrzehnte irgendwie. Ne? Und jetzt könnte man natürlich auch genau andersrum argumentieren, dass man sagt, ja, in der Hinsicht sind sie fortschrittlicher, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint und in der Sache mit den Frauenrechten und der ganzen Politik darum herum vielleicht auch, wobei ich ehrlich gesagt das auch dann, ich bin ja optimistisch und durchaus naiv hier und da, aber das fällt mir tatsächlich auch schwer zu glauben.
Ja, ich meine, Sie wissen ja selber, dass Ihre Ölvorräte vielleicht noch für 40 Jahre reichen bei der aktuellen Fördermenge und müssen ja im Endeffekt dafür sorgen, dass der arabische Reichtum, den man sich in den letzten 30, 40 Jahren auf die Art und Weise erarbeitet hat, dann auch für die weitere Zukunft Bestand hat. Wie gesagt, also ich denke mal, wenn Sie wirklich ein Zeichen setzen wollten, dann würden Sie von heute auf morgen Ihre Ölproduktion drosseln oder sogar komplett einstellen. Davon kann keine Rede sein. Sie wollen das, was sie haben, wollen sie teuer noch an den Mann bringen und sich dann jetzt die Option offen halten, danach weiter Geld zu verdienen. Mal ganz krass obendrauf, ausgedrückt.
Und obendrauf kommt auch immer noch das Risiko, überhaupt ein Sicherheitsrisiko. Also ja. Einmal die Kontroverse zu Frauen und den Fahrrechten. Fahrrecht, das ist kein Wort. aber ihrem neuen Recht, Auto fahren zu dürfen in Saudi-Arabien. Naja, und dann kommt eben noch das Risiko drauf, dass Saudi-Arabien eben in einem politischen Pulverfass liegt und regelmäßig Raketen aus dem Jemen über das Land fliegen, wo es dann verschiedene Konfessionen von Religionen gibt, die sich gegenseitig irgendwie auf die Mütze was geben. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr kontrovers, das Rennen.
Das ist eine sehr schwierige Ecke für einen so eigentlich fröhlichen Sport, ne? Um es vielleicht mal ganz platt zusammenzufassen.
Ja.
Irgendwie fällt es einem schwer, sich denn diesen illustren Formel-E-Zirkus mit dem ganzen Fröhlichen drumherum, ich meine, wir alle kennen das E-Village, das ist eigentlich nur Party und Spaß, das ganze Ding. Sich das dort vorzustellen, ist im ersten Moment schon ein bisschen schwierig. Aber das muss ich halt zeigen. Da gibt es jetzt einen Vertrag, da floss viel Geld. So wie Öl fließt da ja häufig auch viel Geld. Und das ist relativ einfach, glaube ich, überhaupt sowas dort zu machen. Und wie man auch daran sieht, was war es, irgendwie ein Vertrag für 10 Jahre oder sowas. Das, finde ich, zeigt halt auch wieder, dass da einfach nach klassischer Art, wie sie halt so sind dort, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt, ja. Dann kriegst du halt 2 Koffer mit Geld. Das macht doch gar nichts. Völlig egal, das kriegen wir schon hin. Da wird nicht lang gekleckert, richtig. Naja, aber lass uns doch nochmal beim Thema Frauen vielleicht bleiben. Denn das ist ja auch ein Thema in der kommenden Jaguar I-Pace E-Trophy, die ja in der kommenden Saison im Rahmen der Formel E an den Start gehen wird. Und die vorhin erwähnte Catherine Legg, die ja mal 2 Rennen in der ersten Formel E-Saison für Aguri gefahren ist, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Gedächtnis habe, wird dort antreten wie heißt das Team?
Ray Hall Letterman Lenigan.
Ach ja, genau, in dem Team. Das ist auch das bisher einzige tatsächlich eingeschriebene Team, oder?
Ja, bisher ja. Naja, weitere Ankündigung nächste Woche oder nächste Woche hin. Irgendwie in der Sommerpause der Formel E muss ja noch was passieren. Ich meine, die wollen 20 Autos mit 10 Teams haben. Bisher haben wir ein Auto von einem Team.
Ja, die 145 Tage, die uns sehr lang vorkommen, sind für die womöglich relativ kurz.
Mhm, richtig. Man munkelt, dass einige Formel E-Teams momentan interessiert sein könnten an einem Einsatz in der E-Trophy. Tja, schauen wir mal, was passiert in nächster Zeit. Aber jedenfalls halten wir fest, Catherine Legg fährt für RLL I-Pace E-Trophy.
Ich freue mich so auf diese Rennen. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ja. Freuen sich sowieso ganz viele. Ich war ganz überrascht davon, aber das kommt natürlich alles aus der E-Mobility-Szene, die alle Bock haben, ein paar I-Pace um die Strecke heizen zu sehen. Ne? Genau.
Der I-Pace ist ja relativ beliebt, zumindest momentan noch. Wir haben da jetzt kürzlich ein paar Sachen rausgefunden über den I-Pace, so dass er längst nicht so schnell laden kann, wie gesagt wird, dass er laden kann und so. Das ernüchtert den einen oder anderen gerade an diesem Wochenende, da wo das in dieser Community gerade so ein bisschen hochkocht. Das finden dann wieder alle nicht so richtig geil. Aber das muss ich dann zeigen, denn während des Rennens wird er nicht laden, da stört es niemanden.
Wahrscheinlich. Ja, der iPad ist sehr beliebt. Ich kann mich noch an Berlin erinnern, als doch unser geliebter Phil tatsächlich mehr als eine Stunde lang angestanden hat.
War das so lange?
Das war so lange, ja.
Das ist mir gar nicht so lange vorgekommen.
Du hast sogar das zweite freie Training verpasst.
Deshalb, ja, das macht nichts. Da ist ja nichts passiert.
War ja kein Problem.
Genau.
Und ich sag mal, du warst noch einer, der sich relativ früh am Tag da angestellt hat und eine Stunde gewartet hat, um die Karre mal Probe fahren zu dürfen. Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass ich sag mal, die Ankündigungen da in den letzten Wochen und Monaten doch sehr, sehr überschaubar waren, was die E-Trophy anging. Das erste Team wurde ja bereits Anfang des Jahres vorgestellt mit Rahal Letterman-Dennigan. Bobby Rahal war ja auch persönlich dann beim Paris-E-Prix, wo ich ihn getroffen habe. Aber wie gesagt, seitdem ist sehr, sehr überschaubar, was noch an Ankündigungen bekannt gegeben wurden. Kein weiteres Team, jetzt erst mit Catherine Deck, die erste Fahrerin. Und gleichzeitig hat das Team dann auch die Lackierung vorgestellt. Der Wagen wird in den Farben der US-amerikanischen Flagge lackiert sein. Ja, und wie gesagt, weitere Formel-E-Teams, die am Einsatz interessiert sind, weiß ich jetzt natürlich nicht, sehe ich jetzt so nicht unbedingt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Audi oder NIO beispielsweise ein Team in der E-Trophy stellen, wo mit Jaguar-Fahrzeugen gestartet wird. Wie gesagt, daher denke ich mal, dass da auf jeden Fall von den Herstellern, die in der Formel E engagiert sind, nichts zu erwarten ist, aber wer weiß, vielleicht
gibt's ja noch Techita.
Ja, vielleicht ja Techita zum Beispiel oder Andretti, wo man jetzt, ich sag mal, von BMW das Formel E-Team hat übernehmen lassen. Möglicherweise stellen die auch ein Team mit 2 Autos.
Stimmt, richtig gute Idee. Weil Andretti macht ja sowieso alles irgendwie im Motorsport. Hey, Tobi!
Guck mal an, auf was für gute Ideen man hier manchmal kommt.
So sieht's aus.
Sehr gut.
Aber wie gesagt, weitere Ankündigungen sollen in den nächsten Wochen kommen. Müssen auch in den nächsten Wochen kommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es sind noch 145 Tage, bis das Rennen losgehen soll. Und vorher sollen auch noch offizielle Testfahrten sein im Rahmen der Formel-E-Testfahrten. Die sind wann terminiert, Tobi? Und hilf mir mal gerade, Ende September?
Die Preseason-Tests?
Ja, richtig.
Haben noch keinen Termin, eher Oktober.
Ja, okay. Ach ja, gut, die Saison.
So zweite auch, Oktoberwoche,
oder? Die Saison beginnt ja auch wieder relativ spät dieses Jahr. Deshalb.
Ja.
Aber wie gesagt, das sind noch einige Wochen weniger. Und bis dahin sollte die E-Trophy doch ihre 10 Teams zumindest haben, auch wenn vielleicht die Teams dann noch nicht alle ihre Fahrer verpflichtet haben. Aber ich sag mal, als Team einzusteigen, nachdem die Preseason-Tests schon gewesen sind, halte ich für ganz, ganz schwierig.
Da ist natürlich was dran. Dann haben wir genau gar keine Überleitung zum nächsten Thema, fürchte ich. Und
schade.
Machen das einfach überleitungsfrei, oder? Wir sprechen ja ab und zu, aber doch eigentlich viel zu selten über Roborace und das Robocar. Das sieht man immer wieder überall rumstehen. Das sieht man auch im Rahmen von Formel-E-Rennen häufig mal um die Strecke gurken. Und mit Gurken meine ich langsam fahren. Das ist das, was es meistens einigermaßen gut kann. Und sie bemühen sich allerdings durchaus, so eine gewisse Marketingmaschine, um das Ganze drumherum irgendwie am Laufen zu halten. Und einiges gelaufen ist jetzt im Rahmen vom Goodwood Festival of Speed kürzlich. Das ist bekanntermaßen eines der größten Treffen rund um vornehmlich klassische Autos. Da gibt es eine 1,5 Meilen lange Strecke, einen Berg hinauf oder vielleicht eher ein Hügel.
Es ist mehr ein Hügel.
Ich hatte jetzt gerade den, ich habe immer im Kopf den Vergleich mit Pikes Peak, das ist so der veritable Berg. Und Goodwood ist halt mehr so, weiß ich nicht, wenn man auf einen, wenn man da auf der Straße steht und auf einen Heuballen ein Stück Holz legt, dann hat man ungefähr die Steigung vom Goodwood-Hügel. Und da hoch ist eben auch das Robocar gefahren. Und zwar, wie es das so macht, komplett autonom und unbemannt und fahrerlos und hat sich dabei eigentlich relativ gut geschlagen, zumindest insgesamt gesehen. Es ist ein bisschen abgelaufen wie im Rahmen der Formel E-Rennen oder auf der Formel E-Strecke, wo es relativ vorsichtig unterwegs ist, ja, auch wenn die Kurve gar nicht so hart ist, wird trotzdem erstmal hart gebremst. Es wird auch spät aus der Kurve wieder raus beschleunigt und man ist mehr so mittig auf der Straße unterwegs gewesen, zumindest in Goodwood. Auf den Formel-E-Strecken fährt man doch relativ Ideallinie, hatte ich so das Gefühl. Und das war aber auch eine gewisse Herausforderung dort. Ja, die Straße ist eng und das Auto ist zwar mit Kameras bestückt, aber auch GPS gesteuert und der Empfang fürs GPS ist dort durch viele Bäume und so weiter nicht immer ideal. Deswegen waren sie sehr stolz darauf, dass sie das geschafft haben. Und sie haben da letzten Endes natürlich erstmal eine Bestzeit rausgeholt als das schnellste unbemannte Fahrzeug, denn sie waren ja die Ersten. Und das hat mich erinnert daran, dass vor einigen Jahren ein Nissan Leaf angetreten ist, auch ein Elektrofahrzeug. Und zwar ist der da den Hügel hochgefahren im Rückwärtsgang und hat dann
hatte auch prompt
eine Bestzeit aufgestellt und zwar die schnellste Zeit, die je im Rückwärtsgang gefahren wurde. Und, genau, und das ja, so kann man halt auch Bestzeiten in den Asphalt brennen, selbst wenn man nicht super schnell ist, wenn man einfach der Erste seiner Klasse ist, ne? Aber gut, ich finde es gut, dass die weiter dran arbeiten. Ich finde es schön, dass man das Ding immer wieder sieht. Ich finde, rein optisch ist das wirklich einfach geil. Und wenn das Teil jetzt auch noch schnell unterwegs wäre, dann hätte ich auch noch viel mehr Freude daran.
Überhaupt. Jetzt habe ich schon Freude daran. Du hast auch jetzt schon Freude
daran. Ich habe auch jetzt schon Freude daran.
Ja.
Ich mag das sehr. Weißt du,
Weißt du, woran ich auch Freude dran habe?
Nee, an Fakten, oder?
Hm,
leg los, Mann.
Der Formel-E-Fakt der Woche.
Jetzt ist die Saison ja vorbei und wir können zurückblicken auf Statistiken vom ganzen letzten Formel-E-Jahr. Und da fällt auf, dass Sam Bird, der noch bis zum vorletzten Meisterschaftslauf die Chance auf den Fahrertitel der Formel-E hatte, alle seine schlechtesten Ergebnisse in Saison 4 ausgerechnet in Nordamerika eingefahren hat. Platz 9 war doch das beste Ergebnis im Samstagsrennen von New York. Im Sonntagsrennen war er 10. und in Mexiko Anfang April war er 17. Tja, also Nordamerika kein gutes Pflaster gewesen für Sam Bird im DS Virgin in der abgelaufenen Saison.
Guck mal an. Aber was sind da die Ursachen? Sind da die Partys zu hart? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Timo nochmal fragen.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil es so warm ist, aber New York...
Nein, kein New York war jetzt nicht so warm.
Nee, Punta war ja auch warm.
Ja, und da war es ja ganz okay.
Pech gehabt einfach vielleicht.
Steht natürlich im krassen Gegensatz zu den Ergebnissen, die er bislang in Nordamerika erzielt hatte.
Na, dann sag mal an.
In der letzten Saison hat er beide New York-Rennen gewonnen, eins sogar von der Pole Position. In Mexiko war er Dritter und beim Saisonfinale in Montreal, ich muss kurz überlegen, war er im ersten Rennen Fünfter und im zweiten Rennen Vierter.
Das klingt liest besser
sich doch
als
schon nach 19, einer etwas anderen
17.
Bilanz.
Er lag es ein bisschen am Auto irgendwie. Er hatte sich ja darüber beschwert. Na, in New York war ja die Strecke länger jetzt, ne?
Die Strecke und vor allem die Renndistanz.
Das genau, vor allem die Renndistanz. Die Renndistanz vom New York Grand Prix war länger, was sich ausschlug, also was Ausschlag hatte, was ausschlaggebend war für sein Ergebnis dort. Und Mexiko weiß ich jetzt gar nicht. Wie war nochmal Mexiko letztes Jahr?
Dieses Jahr.
Dieses Jahr? Von der Strecke her? Genau wie im Vorjahr.
Nee, ich meine seine Strecken, Platzierung in der vorigen Saison.
Ach so.
Man muss immer so exakt sein, damit ihr mich versteht.
In der vorigen Saison war er Dritter in Mexiko.
Ach ja, okay, das kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, warum er nur 17. dieses Jahr war. Was war da nochmal? Ist irgendwas vorgefallen, was ich vergessen habe? Wahrscheinlich.
Ich wollte das mal so sagen. Ich weiß aber auch gerade nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das ist aber ein seltener Zustand, Tobi. Tja, so kann es gehen, ne? Man kann nicht immer top performen. Kann er aber nächstes Jahr vielleicht wieder machen. Man weiß noch nicht, in welchem Team. Aber das werden wir ja dann sehen. Was haben wir noch an Themen, Freunde? Die Sendung geht zu Ende und wir haben ja noch eine Kleinigkeit oder diesmal zwei sogar in eigener Sache, denn wir haben ja auf eFormel.de kürzlich eine Umfrage gestartet zu den Saison-Awards, wo man sich ein bisschen einbringen kann und sein Tütchen Senf abliefern kann in Form einer Umfrage zur vergangenen Saison. Wer möchte denn jetzt mal hier gerne zusammenfassen, was da alles gefragt wird? Ich habe sie schon ausgefüllt und dadurch ist mein Gehirn jetzt auch gelöscht. Ich weiß nicht mehr, was drin steht.
Alles, was so Spaß macht, steht da drin. Stell dir vor, du hast die Saison verfolgt und auch andere haben die Saison verfolgt und verleihen dafür Preise. Das gibt's ja bei der Formel E sowieso immer. Da gibt's dann einen Preis für die meisten Fanboosts, Gewinne und so weiter. Wer hat dieses Jahr den Formel E-Preis für die meisten Fanboosts gewonnen? Na?
Sebastian Buemi?
Richtig, 100 Punkte, Tobi wird's. Sebastian Buemi.
Hat er den schon mal nicht gewonnen?
Ich weiß es nicht.
War eine ketzerische Frage, alles gut.
Fanboost. Naja, bei uns ganz ohne Bots dürft ihr jetzt allesamt abstimmen für den Fahrer des Jahres und das Team des Jahres und für Mr. Konstanz und die beste Aufholjagd, den Überholkönig. Den Aufsteiger, wer hatte die beste Strategie im ganzen Jahr? All sowas, was interessant ist, könnt ihr euch alle mal anschauen und mal über die letzten 10 Monate nachdenken und dann mal sagen, wer sich so am besten gebessert hat und all sowas. Ne? Also einfach da im Artikel vorbeiklicken, der heißt Fanumfrage, Moppelpunkt, Stimme ab bei den eFormel.de Season Awards 2017-18. Und da unten auf ein Bild klicken, das ist eine Google-Formal, wie heißt denn das auf Deutsch? Google-Form?
Na, ein Formular, Häschen.
Google-Formular. Und da kann man das dann so reintippen und Kreuze machen. Und Kreuze machen macht immer Spaß. Gerne vorbeigucken. Je mehr Input von euch, desto gut.
Genau, das wusste schon Bruder Bär, ne? Je mehr, desto besser. Ey, Tobi B.,
ja?
Was macht man denn, wenn man mehr E-Pod will? Wo geht man hin?
Man geht auf patreon.com/E-Pod und guckt sich das auch mal an. Genauso wie die Season Awards kann man da mal vorbeischauen und sich dann ein paar Goodies auswählen und Rewards für eine kleine Spende, für so einen Preis von einem Döner im Monat oder sowas. Kriegst du mal eben unser Pre- und Post-Show-Gelaber mit dazu. Du kriegst einen Link, damit du jede Aufzeichnung live hören kannst. Sehr empfehlenswert. Momentan einen Link für einen extra E-Pod, den gibt's auch. Es gibt noch Zusatzepisoden hin und wieder, wo da ein bisschen Reportage dabei ist. Sehr empfehlenswert. Momentan die Interview-Option, weil wir noch so viel Content übrig hatten. Oh. Seit April.
Es gibt noch auf Wochen hinaus jeden Tag Interviews.
Richtig, ja. Also gerne vorbeischauen und die O-Töne, die wir alle in Schriftform verarbeiten, die gerne einfach mal anhören, weil hört man ja sonst nicht. Vorbeigucken, sich was auswählen und Spaß haben. patreon.com/epod.
Perfekt. Und damit machen wir auch diese Woche das Deckelchen drauf auf unseren schönen kleinen E-Pod. Ich sage danke an die beiden Tobis und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.